Der HDI verzichtet neuerdings auf die konkrete Verweisung in seiner Berufsunfähigkeitsversicherung und übertritt damit eine jahrzehntealte rote Linie. Über unsere Sicht auf das Thema, die Hintergründe der konkreten Verweisung und über die Frage, was ein Verzicht auf die konkrete Verweisung für Produkt, für Kunden und Versicherer bedeuten kann, habe ich im ersten Teil unseres Podcasts mit Bettina Bredow von der Munich Re gesprochen. Das Interview und den ganzen ersten Teil dieser Podcast-Serie lege ich Ihnen sehr ans Herz. Heute kommt Fabian von Löbbecke, Vorstand der HDI Lebensversicherung, zu Wort und möchte das Thema aus Sicht seines Unternehmens erläutern. Aber zunächst eine Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse. Der Franke und Bornberg Podcast 3F+. Herzlich willkommen. Ich bin Michael Franke und begrüße Sie zu unserem Podcast 3F+, dem Podcast für Versicherungen, Finanzen und Nachhaltigkeit. Auch wenn wir es bei der konkreten Verweisung mit einem komplexen Thema zu tun haben, kann man aus Folge 1 unserer Podcast-Serie den Schluss ziehen, dass der Verzicht auf konkrete Verweisung mehr ist als nur ein weiteres Leistungsfeature. Es geht um grundlegende Fragen und dazu wage ich eine Prognose. Erstens, die BU wird teurer werden, auch wenn diese Verteuerung aktuell offensichtlich vom Unternehmen noch nicht eingepreist ist. Denn so manche Rente, die aktuell nicht gezahlt wird, weil Versicherte weiterhin vergleichbar beruflich tätig sind, wird jetzt ausgezahlt werden müssen. Zweitens, wenn die Neugeschäftsprämien nicht bald angepasst werden, kommen die Überschüsse unter Druck. In der Folge entwickeln sich die Nettobeiträge bei bestehenden Verträgen in Richtung Bruttobeitrag. Was das bedeutet, darauf haben wir in den letzten Jahren bereits einen Vorgeschmack bei einigen Versicherern bekommen. Wir haben ausführlich dazu berichtet. Drittens, der Berufsgruppenspreiz wird sich noch mehr vergrößern und das Produkt für noch weniger Berufe erschwinglich machen. Denn gerade körperlich Tätige oder Menschen mit psychisch belastenden Berufen gestalten ihre Tätigkeit oft im Laufe ihres Arbeitslebens um und arbeiten weiter. Jetzt besteht dennoch ein Leistungsanspruch. Und letztlich viertens läutet diese Entwicklung eine Abkehr von der reinen Einkommensabsicherung ein. Denn jetzt ersetzt die BU nicht mehr nur Einkommensverluste. Das wird uns in Zukunft noch beschäftigen. Ausführlich behandeln wir diese Themen in der Folge 1 dieser Podcast-Serie. Hören Sie also rein, wenn Sie tiefer einsteigen möchten. Aber jetzt zu Fabian von Löbbecke. Herr von Löbbecke ist Vorstand der HDI-Lebensversicherung, also dem Versicherer, der jetzt auf die konkrete Verweisung verzichtet. Er stellt sich meinen Fragen. Hallo, Herr von Löbbecke.
Hallo, lieber Franke, ich grüße Sie.
Ja, ebenso. Sie verzichten auf die konkrete Verweisung der Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist bemerkenswert, denn erstens hat bisher eigentlich noch nicht mal der Verbraucherschutz diesen Verzicht gefordert und zweitens galt es bisher so als branchenweiser Konsens, dass man die konkrete Verweisung bräuchte, um das Produkt irgendwo stabil und bezahlbar zu halten. Jetzt könnte man auf die Frage kommen, wie dringend brauchen Sie also BU-Neugeschäft mit dieser Änderung?
Also ehrlicherweise, Herr Franke, kann man sagen, die konkrete Verweisung kennen wir beim HDI ja schon seit 1998, dass wir darauf in der Erstprüfung verzichten. Das heißt, wir haben jetzt seit 26 Jahren die nachhaltige Erfahrung, damit umzugehen. Von daher war das für uns noch ein relativ kleiner Schritt, hier zu sagen, wir verzichten auch in der Nachprüfung darauf. Und vielleicht einmal, um es zu erklären, wie kamen wir darauf eigentlich? Wir waren wirklich getrieben von der Frage, was bewegt den Kunden und was bewegt eigentlich unsere Vertriebspartner draußen? Und wir haben immer wieder gemerkt, dass das Thema konkrete Verweisung irgendwie bei Kunden zu Irritationen geführt hat, aber auch bei Vertriebspartnern. Ich kann Ihnen eine Anekdote erzählen, neulich aus einer Vertriebsveranstaltung. Wenn Sie da mal fragen, lieber Vertriebspartner, wer von Ihnen kann den Kunden einwandfrei und sauber konkrete Verweisungen in der ersten Nachprüfung erklären, da wird's auf einmal relativ ruhig im Raum. Von daher haben wir folgerichtig gesagt, als HDI, wir schaffen das ab, wir verzichten darauf und das, wie gesagt, mit den 26 Jahren Erfahrung im Rücken, dass wir darauf schon verzichten in der Erstprüfung.
In der Tat ist das natürlich wirklich kein einfaches Thema. Wenn man da einmal wieder eintaucht, merkt man schon, man kann auch noch nicht mal einen kurzen Podcast dazu machen, sondern man muss schon wieder ein bisschen ausholen, dass man es wirklich nachvollziehen kann. Also komplex ist es ohne Zweifel sicherlich eines der schwierigeren Themen aus der BU. Den Verzicht, den Sie im Erstprüfungsverfahren ja schon lange erklärt haben, der hatte uns ja nicht so sehr beeindruckt. Mhm. Das haben wir ja nie in Abrede gestellt, dass es ein Mehrwert sein kann, aber wir konnten ja nie prüfen, ob Sie nicht die Nachprüfung sehr schnell nachziehen. Jetzt ist es natürlich tatsächlich ein ganz, ganz echter Schritt. Das heißt, Sie hätten auch keine Chance, sich in irgendeiner Form zu drücken. Also insofern eben ein deutlicher Mehrwert, eine deutliche Veränderung der Leistung. Wie weit das auch das Produkt verändert, wollen wir gleich noch ein bisschen besprechen.
Ja, gerne.
Also Sie sagen, weil es komplex war, darauf zu verzichten und Sie haben lange Erfahrung da drin, haben Sie ein Gefühl dafür oder besser noch, nicht nur Gefühl, sondern Zahlen, worüber wir eigentlich sprechen? Das heißt, wie viel mehr Leistungsfälle wird es möglicherweise geben?
Absolut. Also vielleicht aber, um die Begrifflichkeit gerade nochmal aufzugreifen, die Sie benutzt haben. Der Versicherer könnte sich drücken, das waren Ihre Worte gerade. Und das ist ja auch genau der Eindruck, der beim Kunden entsteht. Der Versicherer sucht später irgendwelche Mittel und Wege, um die Leistung doch wieder einzustellen. Und genau aus der Ecke wollten wir raus. Jetzt aber zu Ihrer Frage, Zahlen und was heißt das eigentlich für uns in der Vergangenheit auch? Und nach vorne gerichtet. Vielleicht muss man mal die Frage beantworten, wann konnten wir denn jetzt nach dem Bedingungswerk konkret verweisen? Also die alte Welt, welche Möglichkeiten hatten wir da eigentlich? Wir hatten bedingungsgemäß immer drei große Hürden. Also die erste große Hürde war, wir mussten überhaupt eine neue Fähigkeit oder eine neue Kenntnislage bei demjenigen nachweisen. Das heißt, er musste sich irgendwie selber neue Fähigkeiten oder Kenntnisse beigebracht haben, damit wir überhaupt konkret verweisen konnten. Mhm. Das war die erste große Hürde. Die zweite große Hürde kam natürlich durch eine finanzielle Angemessenheit rein, eine finanzielle Vergleichbarkeit des neuen Jobs zum alten Job. Da reden wir über roundabout mindestens 80% des alten Berufes müssen auch im neuen Beruf verdient werden. Das ist schon häufig nicht der Fall. Und die dritte große Hürde war natürlich aus der Rechtsprechung heraus auch entwickelt, dass es eine sozial angemessene neue Funktion sein muss im Vergleich zu der alten sozialen Stellung, die man hatte. Und diese drei Hürden haben schon in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass die konkrete Verweisung für uns als Versicherer extrem schwer durchsetzbar ist, wenn nicht sogar ein Stück weit vernachlässigbar ist. Und deswegen war der Schritt für uns natürlich dann noch leichter zu sagen, wir verzichten da komplett drauf.
Also diese Hürden, die es da gibt durch Gesetz und Rechtsprechung, sind sehr hoch. Das sagen wir auch, die Lebensstellung, die vergleichbar bleiben muss, hat eben genau die Aspekte, die Sie erläutert haben. Mhm. Und insofern bedeutet das ja aber auch, dass eben gerade erst dann diese konkrete Verweisung gezogen werden konnte, wenn ein in etwa vergleichbares Einkommen erzielt wurde. Und da sind wir doch genau an der Stelle, wo man sagen müsste, geht es da noch um Bedarf oder worum geht es dann?
Also da geht es definitiv auch noch um Bedarf. Ich greife nochmal Ihre vorige Frage auf. Das habe ich eben ehrlicherweise geschlabbert, nochmal in die Zahlen reinzugucken. Und dann kriegen wir, glaube ich, auch einen besseren Übergang dazu. Als Versicherer kennen wir ja vier große Gründe, warum wir die Leistung auf einmal einstellen können. Zwei Gründe sind irgendwie trivial. Der erste Grund ist, die Leistungsdauer läuft ab. Das heißt, der Kunde hat auf Endalter 62 abgeschlossen. Jetzt ist er 62. Dann läuft er qua Alter aus der Leistungspflicht bei uns heraus. Wir stellen die Leistung ein. Das Zweite ist, was leider auch immer wieder häufiger vorkommt und nicht zu vernachlässigen, sind Todesfälle innerhalb der Leistungsphase. Auch dann naturgemäß stellen wir die Leistung ein.
Sind gar nicht wenige.
Über 10% bei uns im Bestand. Und ich glaube, Sie werden ähnliche Zahlen dann auch haben bei sich. Und der eigentlich große Block, wo wir wirklich Einfluss drauf nehmen können, ist zu erkennen, wenn der Kunde im alten Beruf wieder tätig wird und wieder voll arbeitet, das heißt die klassische Reaktivierung. Und das beobachten wir natürlich sehr genau weiterhin, ob der Kunde wieder in der Lage ist, in seinem ursprünglich versicherten Beruf zu arbeiten. Diese Reaktivierung nehmen wir natürlich dann vor, dass wir auch die Leistung dann einstellen. Der Teil konkrete Verweisung ist bei uns im Bestand verschwindend gering. Wir reden da über einen Prozentsatz von kleiner 1% der Fälle, die aus der Leistungsphase ausscheiden, die wir über konkrete Verweisung irgendwie erwischen können. Und von daher haben wir gesagt, diesen ganzen Ärger, den wir prozessual haben, eventuell mit Gerichtskosten, der Kunde ist irritiert, weiß nicht, woran er ist, der Vertrieb ist es, da haben wir gesagt, diesem Ärger gehen wir auf den Weg bei so einer verschwindend kleinen Quote.
Ja, also dass man die Komplexität vermeiden will, Na klar. Die Frage, die anscheinend schwer zu beantworten ist, und ich habe sie ja auch Rückversicherer gestellt, da auch eben keine konkreten Zahlen bekommen, aber schon ein bisschen Besorgnis gehört. Es kann ja Fälle geben, und das unterstellen wir mal, wo tatsächlich Menschen eben eine andere Tätigkeit ausüben und deshalb eben auch weiterhin arbeiten müssen und wollen und auch mit einem vergleichbaren Einkommen, weil eben die Rentenleistung, die Rentenhöhe, die privat versichert ist, eben nicht ausreicht. Die Frage hängt also, wie viel solcher Fälle gibt es eigentlich, die jetzt genau deswegen keine BU-Rente beantragen oder bekommen? Wenn sie sie nicht bekommen, dann haben sie Zahlen. Das heißt, es gab einen Leistungsantrag, der wurde dann korrekterweise abgelehnt, wenn die Rahmenbedingungen eben so waren. Das ist ja ein geringer Anteil, wirklich sehr geringer Anteil, wo das stattfindet. Die Frage ist eben, wie hoch ist der latente Anteil? Das heißt, wie viele Menschen gibt es, die eigentlich hätten einen Antrag stellen können, es aber nicht getan haben, weil sie gesagt haben, die Rentenhöhe hilft mir nicht, ich muss weiterarbeiten in ähnlicher Form wie bisher. Haben Sie da eine Vorstellung dazu, wie hoch das sein kann?
Na, ehrlicherweise muss ich die auch nicht haben. Also nochmal, wir reden ja nur und ausschließlich beim HDI jetzt über die Neuerung, dass man es in der Nachprüfung nicht macht. In der Erstprüfung haben wir es, wie gesagt, seit 26 Jahren verarbeitet. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, geht uns an der Stelle jetzt systematisch etwas durch die Lappen, wo wir als Versicherer genauer hingucken müssten? Und da bin ich ganz klar der Meinung, im Kundeninteresse auch einfach zu sagen, dann ist es halt im Zweifel so, dass der Begünstigte einer neuen Arbeit nachgibt und da hoffentlich gutes Geld verdient. Er macht es ja freiwillig. Also nochmal, er müsste ja nicht in einen anderen Job reingehen. Er könnte ja die Leistung bei uns im Rahmen der Vereinbarung unbefristet bekommen. Jetzt geht er freiwillig einem neuen Beruf nach. Da sollten wir doch alle glücklich sein und sagen, super, dass er einen neuen Job gefunden hat. Super, dass er den ausüben kann, trotz seiner Berufsunfähigkeit im alten Job. Und er kriegt jetzt halt die Leistung dann weiter. Ich finde, das schafft Klarheit für alle Seiten. Und nochmal, wenn ich raten müsste, ist das für uns kalkulatorisch relativ vernachlässigbar, weil wir nur über dieses Delta in der Nachprüfung reden.
Drängt sich die Frage auf, warum hat man das nicht längst gemacht? Wenn wir eigentlich hier nicht über so ernsthafte Themen reden, die in die Kalkulation reingehen und das Ganze anscheinend gerechter wird dadurch.
Also jetzt könnte man sagen, besser spät als nie an der Stelle. Wir haben jetzt erkannt, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass wir sehr, sehr genau wissen, wie unser Neugeschäft aussieht. Wir wissen, welches Klientel uns als HDI attraktiv finden, welches eher nicht. Das wissen wir. Wir haben die Erfahrung sammeln können im Verzicht in der Erstprüfung über eine sehr lange Zeit. Für uns war es jetzt einfach ein logischer Schritt zu sagen, das machen wir jetzt auch noch möglich. Klar kann man hinterher immer sagen, hätte man auch 2 Jahre eher oder später machen können. Das Timing ist wahrscheinlich, wirft wahrscheinlich immer die Frage auf. Wir empfanden es jetzt als guten Zeitpunkt in Anbetracht der Kenntnislage, die wir haben.
Sie rechnen also nicht mit der Notwendigkeit, dass man die Prämien anpassen muss, vorsorglich?
Auf gar keinen Fall. Also das würde ich klar verneinen. Wir haben seit 1998 Preisstabilität, auch was die Überschusslage anbelangt. Auf gar keinen Fall werden wir aufgrund dieses Effektes irgendwie anpassen müssen. Und ich wage auch die Prognose, auch nicht aufgrund anderer Effekte.
Okay, das ist eine Aussage.
Wir werden es gerne dran messen.
Wir werden es erleben.
Und bin ja noch ein bisschen dabei, hoffentlich.
Ja, das hoffe ich auch. Gerade bei der Berufsgruppe der körperlich Tätigen oder Berufen mit erhöhten Belastungen, auch der Psyche, da hört ja zum Beispiel auch der ganze Pflegebereich dazu, Krankenhausbereich, also nicht nur da, wo man richtig körperlich an der Schippe arbeitet, sondern auch eben mit Menschen arbeitet, was manchmal auch den Körper fordert, aber vor allen Dingen auch die psychische Belastung wegen Arbeitszeiten und weil kranke Menschen natürlich nicht auch immer gut drauf sind. Gerade in dem Bereich macht das offenbar zumindest der Rückversichererseite Sorgen, dass das eine typische Gruppe ist, die eigentlich ohnehin im Laufe ihres Erwerbslebens sich anpasst und eigentlich um ihre Schwierigkeiten herum, ich hatte mal das Beispiel gebracht jetzt des Fliesenlegers, der nicht mehr knien kann und ihm die Möglichkeit eröffnet wird, beispielsweise seinen Tätigkeitsschwerpunkt zu verlagern. Die würden jetzt im Grunde ja am ehesten diejenigen sein, die im Laufe ihres Lebens ihre Arbeitswelt umgestalten, um weiter arbeiten zu können. Sehen Sie das Thema vergleichbar, dass man, wenn dann eher bei diesen Berufen, körperlich tätig oder mit psychischen Belastungen, damit rechnen muss, dass der Verzicht auf die konkrete Weisung sich auch kalkulatorisch auswirkt?
Also da waren jetzt drei Stichworte in Ihrer Frage drin, die ich aufgreifen
möchte. Ja, die war lang, sorry.
Super, sehr, sehr, sehr gut. Ich kriege das hoffentlich noch sortiert. Also das erste Stichwort war ja nochmal Rückversicherer, was Sie auch zitiert hatten. Ich will es nur nochmal sagen, alles, was wir gemacht haben, haben wir natürlich im Einklang und in Absprache mit unserem Rückversicherer gemacht, der das ausdrücklich unterstützt hat, was wir ja machen. Also wir machen hier nicht irgendwelche komischen Dinge, sondern haben natürlich auch eine Qualitätssicherung in Form eines professionellen Rückversicherers mit an Bord. Das vielleicht einmal vorweg. Das zweite Stichwort war so ein bisschen Psyche, also psychische Erkrankungen. Jetzt bin ich mal in allen Bereichen unterwegs. Die Beobachtung, die wir machen, dass Menschen, die aus psychischen Gründen berufsunfähig werden, dass die in einen neuen verweisbaren Beruf kommen, halten wir für extremst unwahrscheinlich. Das ist zumindest nicht die Beobachtung, die wir machen. Das heißt, beim ganzen Bild Psyche, und das ist ja der dominante BU-Effekt immer noch im Moment, haben wir eh keine Möglichkeiten der Verweisung an der Stelle. Jetzt Ihr Stichwort körperlich Tätige. Ich würde es mal umdrehen. Wir haben es so schwer, in dem Bereich körperlich Tätige auch wirklich Menschen zu finden, die bereit sind für relativ viel Geld, muss man ja auch sagen, vielleicht zu anderen Gruppen, sich eine BU-Absicherung zu leisten. Und wenn man dann immer noch mit dieser Unsicherheit rumläuft, ja, ja, der Versicherer wird sich eh, jetzt benutze ich Ihr Wort wieder, um die Leistung drücken, weil er dann irgendwas findet, wenn ich mich dann umorientiere, da sagen wir, ist doch schön, dass er es schafft, sich umzuorientieren. Ist doch schön, dass er den Beruf dann nochmal wechseln kann, trotz der Vorerkrankung. Und dann leisten wir an der Stelle auch gerne und tragen irgendwie unser Schärflein dazu bei, die BU auch entsprechend weiter zu platzieren im Markt.
Das ist natürlich genau eigentlich auch der Hintergrund der Frage. Die Sorge ist ja da, wir haben den Berufsgruppenspreiz. Dadurch ist ja für körperlich Tätige im Grunde das Prämienniveau eher gestiegen. Als günstiger geworden. Die kaufmännischen oder Akademikerberufe sieht es anders aus. Dass diese Entwicklung jetzt, wenn man auf konkrete Verweisung verzichtet, dass diesen Spreiz noch eher erhöht. Daher stellt sich ja die Frage, unabhängig davon müssen wir natürlich ganz losgelöst von der konkreten Verweisung generell natürlich Antworten auf die Frage haben, was man absicherungstechnisch eben mit diesen Zielgruppen macht.
Absolut.
Aber das wäre dann natürlich nochmal ein separates Thema, aber die Bedenken kommen natürlich gerade auch daher, erhöht es den Berufsgruppenspreis, wenn man sagen muss, die müssen wir verteuern, andere Berufe haben wir das Risiko weniger, dass sich hier vergleichbare andere Tätigkeiten einstellen.
Also wir beobachten das nicht derzeit und wie gesagt, unser Neugeschäftsmix, den wir auch sehr gut bestimmen können, der ist halt auch sehr lastig Richtung Akademiker, muss man auch klar sagen. Von daher bleibt die Entwicklung dann vielleicht konkret zu beobachten, ob Sie da recht behalten oder nicht. Aber ich mache mir da im Moment ehrlicherweise für unser Haus wenig Sorgen.
Ja, Herr von Löbbecke, ich habe den Eindruck, dass wir die Themen eigentlich soweit besprochen haben.
Schön, sehr gut.
Und Sie auch Antworten auf alle Fragen gegeben haben. Gibt es noch was, was ich übersehen habe, was Sie noch gern sagen möchten?
Nee, aber vielleicht erstmal vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, das heute zu erklären, was da die Hintergründe dieser Maßnahme waren. Vielleicht darf ich auf der Werbeplatte noch einmal für HDI werben am Ende und sagen, wir sind Kompetenzanbieter seit über 100 Jahren und uns ist bewusst, dass wir dieses Produkt nicht nur in Sachen Preis immer weiterentwickeln wollen, sondern inhaltlich weiterentwickeln wollen. Und deswegen war das für uns eher ein logischer Schritt, diesen Weg des Verzichtes zu gehen. Und wir werden das Produkt auch zukünftig so weiterentwickeln, dass der Markt hoffentlich sagt, wow, da haben die wieder was Innovatives geschaffen. Das ist der Weg des HDI an der Stelle.
Ja, ich drücke alle Daumen dabei, dass das klappt. Danke. Und bedanke mich sehr für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Herzlichen Dank, Herr Franke.
So, liebe Zuhörer, jetzt steht es also 1:1. Die Munich Re sagt, es wird teurer, wenn man auf die konkrete Verweisung verzichtet. Der HDI meint, dass die Prämien stabil bleiben können. Wenn Sie aber genau hingehört haben, dann ist eine wichtige Frage zwangsläufig offen geblieben. Denn die kann auch der HDI nicht beantworten. Die große Unbekannte ist die Anzahl der BU-Fälle, die gar nicht erst beantragt wurden. Aus Unkenntnis. Wer vermutet schon, dass man bei vergleichbarem Verdienst in einer anderen Tätigkeit zusätzlich Anspruch auf eine BU-Leistung hat? Das Australien-Szenario hat jedenfalls gezeigt, es können immerhin so viele Fälle sein, dass es zu nennenswerten Problemen führt. Es braucht dazu nur Menschen, ob Juristen oder Vermittler oder Verbraucherschutz oder die Medien, die Kunden aufklären. Es gibt also eine Unbekannte. Wenn es solche Unbekannten gibt, sollte man dann den Verzicht auf konkrete Verweisungen einfach riskieren und hoffen, dass es gut geht, obwohl kein wirtschaftlicher Bedarf bei davon betroffenen Kunden besteht? Diese Frage muss der Markt beantworten, also auch Sie, liebe Zuhörer. Ich hoffe, wir konnten Stoff zum Nachdenken liefern. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und freue mich sehr, wenn Sie auch bei Teil 3 dieser Folge dabei sind. Da geht es unter anderem um die Beratung und die Maklerhaftung. Also die große Frage, dürfen Makler jetzt nur noch BU-Verträge mit Verzicht auf konkrete Verweisung vermitteln? Ich habe wieder einen kompetenten Gesprächspartner für Sie dabei. Bis dahin, bleiben Sie kritisch, aber positiv. Ihr Michael Franke.